Deutschlandfunk.
DLF Magazin.
Mit Irene Geuer und mit einem Bericht aus Brandenburg, wo gerade die Bürgerbeteiligung am Bau der Tesla-Fabrik ins Internet verschoben wurde. Wir waren im Prozess gegen Bruno D., dem Beihilfe zum Mord über 5000 Fälle vorgeworfen wird. Und wir schauen auf die Grünen in NRW vor der Kommunalwahl. Guten Abend. Es ist schon viele Jahre her, da sagte einmal ein Staatssekretär zu Cem Özdemir von den Grünen: Also Herr Özdemir, Sie müssen mal Ihren Landsleuten erklären. Özdemir erzählt später, dass er den Staatssekretär nicht ausreden ließ und gleich fragte: Welche Landsleute meinen Sie, Herr Staatssekretär? Sie sind mein Landsmann. Was soll ich Ihnen erklären? Diese Geschichte zeigt, dass Politiker mit Migrationshintergrund gerne als Nachrichtenüberbringer oder Sprachrohr für Migranten gesehen werden. 2010 zum Beispiel machte Aygül Özkan Schlagzeilen, weil sie die erste muslimische Ministerin mit Migrationsgeschichte wurde. Das war etwas ganz Außergewöhnliches. Und nun stellt sich heraus, dass zum Beispiel die Geschichte von Özdemir immer noch aktuell ist. Genauso wie die Tatsache, dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und einem nicht akademischen Elternhaus viel schwerer Zugang zu politischen Ämtern haben. Im Jahr 2020 also immer noch ein Thema, was schon vor Jahrzehnten diskutiert wurde. Das zeigt uns der Beitrag von Luise Sammann.
Şener Şahins politische Karriere währte nur kurz. Vor einem halben Jahr bat der CSU-Ortsvorstand im bayerischen Wallerstein den türkischstämmigen Unternehmer, als Bürgermeisterkandidat anzutreten. Şahin sagte zu, doch seine Unterstützer hatten die Empörung unterschätzt, die die Idee an der Parteibasis auslöste. Şahin zog sich zurück, bevor er überhaupt richtig angetreten war.
Natürlich tut es alles weh, nachhinein noch mehr, weil ich immer wieder stelle ich mir die Frage, habe ich irgendwas falsch gemacht oder so.
Şener Şahin ist in der Nähe von Wallerstein aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach dem Studium gründete er einen Werkzeug- und Maschinenhandel im Ort, trainierte 10 Jahre lang die Fußballjugend, heiratete eine Deutsche. Mehr Integration geht nicht, sagt er selbst. Dennoch drohten gleich mehrere Mitglieder der Wallersteiner CSU sowie 3 Gemeinderatskandidaten mit ihrem Rückzug, falls der bekennende Moslem für das Bürgermeisteramt antreten würde.
Jedes Mal haben sie gesagt, nichts gegen ihn Persönliches, im Gegenteil. Aber das C bei der Partei und das M, also als Moslem, das passt überhaupt nicht zusammen. Ich habe Kopfdeck, dass er zu mir sagt, du, die sagen, du bist nicht kompetent genug, du hast keine Erfahrung, du bist unsympathisch oder irgendwas, aber diese Worte sind nie gefallen, es ging nur eigentlich um meinen Glauben.
Şahin ist nicht nachtragend, sagt sogar, er habe Verständnis für die Leute, die gegen ihn waren. In Wallerstein denke man nun mal traditionell. Typisch CSU spöttelte mancher, als die Geschichte damals auch überregional Schlagzeilen machte. Ayten Doğan, kurdischstämmige SPD-Politikerin aus Berlin, ist anderer Meinung.
Ich denke, das hätte in jeder Partei passieren können.
So die 39-Jährige trocken.
Wenn Vielfalt innerhalb einer Partei bedeutet, beim Grillen im Sommer haben wir kein Schweinefleisch und wir haben ein vielfältiges Buffet, dann adieu. Also dann funktioniert das einfach nicht. Und das sehe ich in allen Parteien, dass man da einfach echt versucht, krampfhaft an seiner Macht hängen zu bleiben, nicht zu öffnen, nicht auf die Themen einzugehen.
Tatsächlich hinken die deutschen Parteien in Sachen Vielfalt deutlich hinterher. Während laut Statistischem Bundesamt jeder 4. Bundesbürger einen sogenannten Migrationshintergrund hat, gilt das für gerade einmal 8% der Bundestagsabgeordneten. In Landtagen sind es nur 4%.
Unsere Untersuchungen zeigen, dass es so 2 Kriterien gibt oder 2 Faktoren, die Migranten den Zugang zur Politik erleichtern oder eben erschweren.
So der Politikwissenschaftler Damir Softic, der zwischen 2009 und 2013 in einer Studie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster die Karrierewege von Bundestagspolitikern mit Zuwanderungsgeschichte untersuchte.
Das eine ist sicherlich die Tradition der Parteien, die als Gatekeeper, ja, die etablierten Akteure dort, neue Akteure zulassen oder eben nicht. Und dann gibt es sowas wie den Habitus, ja, der Personen mit Migrationshintergrund selbst, der sie manchmal dazu verleitet, sich selber vielleicht auch nicht wohlzufühlen oder direkt Berührungspunkte zu finden mit den Parteien.
Das Ergebnis? Überdurchschnittlich viele Deutsche mit Zuwanderungsgeschichte kehren der Politik trotz anfänglichem Interesse schnell wieder den Rücken. Auch Ayten Doğan von der SPD, die sich selbst als POC, also Person of Color, bezeichnet, versuchte zunächst vergeblich parteipolitisch anzudocken.
Man muss sich das auch so vorstellen, man kommt in einen Raum, also jetzt als Frau, und da sind nur Männer. Dann fühlt man sich doch auch, also ich fühle mich komisch. Und so war das auch mit dem, also dass man irgendwo hinkommt, wo es einfach zu 100% weiße Menschen sind, wo über weiße Themen gesprochen wird.
Dass Doğan schließlich doch bei der SPD landete, lag an einem anderen POC dort, der sie ansprach und in die neue Welt einführte. Ein sogenannter Gatekeeper, wie er gerade Menschen mit Zuwanderungsgeschichte häufig fehlt.
Kevin Kühnert, der, ich glaube, ich mit 14 oder 15 in die Partei geboren wurde, aus einer SPD-Familie, glaube ich, auch kommt. Für den ist das natürlich ganz anders. Der ist mit den Jusos groß geworden und der da kann jetzt gut mitmischen. Also diese Netzwerke habe ich nicht, wie viele andere auch nicht.
Als Pioniere bezeichnet Wissenschaftler Softic Ayten Doğan und ihre Mitstreiter deswegen. Fast immer brauchen sie einen längeren Atem und vor allem ein dickeres Fell als ihre weißdeutschen Genossen.
Natürlich machen diese Akteure dann auch diskriminierende Erfahrungen, auch in ihrer eigenen Partei. Dann wird dann gesagt, naja, du hast ja so einen Akzent und das ist ja sehr nachteilig. Ob man da nicht einen besseren Kandidaten finden kann für den Bundestagswahlkampf als den. Oder eine spannende Szene, die mal ein Bundestagsabgeordneter mit Migrationshintergrund geschildert hat, der auch noch eine Hautfarbe hat und dann mal auf einem großen Partei-Event mit einem Kellner verwechselt worden ist, ja, und ihm Trinkgeld in Euro in die Hand gedrückt worden ist.
Einige POCs stecken solche Erfahrungen als Anekdote weg. Sie passen sich an, anstatt Rassismus und Diskriminierung in Partei und Gesellschaft zum Kern ihres Engagements zu machen. Wer das allerdings nicht tut, verbaut sich damit meist den eigenen Aufstieg, wie Softics Studie zeigt. So werden dann die Parteien in Deutschland weiter von weißen Akademikern dominiert, die den Nachwuchs aus ihren eigenen Reihen rekrutieren. Ein Teufelskreis, der, so glaubt Ayten Doğan, nur durch Quoten für Ämter und Listenplätze durchbrochen werden könnte.
Man muss POCs auch die Mandate geben, Möglichkeiten schaffen, unterstützen, dass einfach auch andere sehen, aha, okay, da gibt es die Möglichkeit, ich werde gehört, ich darf gestalten. Und durch diese Schlüsselpersonen werden Menschen schon nachziehen.
Empowerment-Initiativen wie das Netzwerk Bund-Grün bei den Grünen zielen auf diese Effekte ab. Erfolgreich können sie allerdings nur sein, wenn diejenigen, die die Macht innehaben, sie auch zulassen.
Luise Sammann über die Schwierigkeiten, mit Migrationshintergrund in der Politik Fuß zu fassen. Wandern, Natur, Pilze, Blaubeeren, der Duft vieler wilder Blumen. Das sind die Wörter, mit denen Grünheide südöstlich von Berlin ganz eng verbunden sein will. Am Rande des Berliner Urstromtals wirbt die Gemeinde mit guter Luft und blauen Seen. Und da ist es nur verständlich, dass die Bewohner dieser Idylle mit großer Sorge auf den US-Autobauer Tesla schauen, der dort in Grünheide sein erstes europäisches Autowerk bauen will. Für viele Politiker ist die Tesla-Fabrik eine große Entwicklungschance für die Region. Und während Infrastrukturministerium und Kommunen bereits darüber nachdenken, wie man genügend Wohnungen bauen und ein Umfeldkonzept entwickeln kann, plagen die Bewohner ganz konkrete Fragen. Wie wird sich der Verkehr entwickeln, wenn erst die Produktion anläuft? Wie ist das mit dem Wasserverbrauch dieser Gigafactory? Der wird als extrem hoch eingeschätzt. Was wird aus dem Natur- und Wasserschutzgebiet in der Nachbarschaft? Und jetzt kommt in Corona-Zeiten noch eine Frage hinzu. Wie wird das mit der Bürgerbeteiligung? Auch dieser Frage ist Christoph Richter nachgegangen.
Mir fällt es überhaupt nicht, was hier passiert,
sagt eine Anwohnerin. Sie steht am Zaun und trauert dem Wald nach, der für das Werk abgeholzt wurde, und staunt über die Schnelligkeit der Bauarbeiten.
Ich brauche die Fabrik nicht. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass Grünheide für diese Fabrik generell geeignet ist.
Als in der Hochphase der Corona-Pandemie weltweit fast alles zum Erliegen gekommen ist, machte man in der Märkischen Heide mächtig Tempo. Bagger und andere Baumaschinen waren pausenlos im Einsatz, um mitten im brandenburgischen Kiefernwald ein riesiges Autowerk für Tesla aus dem Boden zu stampfen. Obwohl das US-Unternehmen bis zum heutigen Tag keine einzige definitive, sondern nur vorläufige Baugenehmigungen hat.
Das ist Salamitaktik. Und irgendwann wird man, sagen wir, einen Stand haben, der so ist, dass man sagt, also jetzt ist so viel schon gebaut worden, der Verlust ist so enorm und das können wir nicht machen. Also man hebelt hier das Gesetz aus. In der Wahrnehmung der Öffentlichkeit von den betroffenen Bürgern ist das Gesetzesbeugung.
Mit dem Vorgehen der rot-schwarz-grünen Landesregierung würden Tatsachen geschaffen, kritisiert Steffen Schorcht von der Bürgerinitiative gegen Gigafactory Grünheide.
Das kommt nicht gut. Also da staut sich Wut auf und der soziale Frieden wird auch durch so ein Verfahren beeinträchtigt.
Ursprünglich sollten Kritiker und Anwohner der Tesla-Ansiedlung Mitte März die Gelegenheit bekommen, ihre Bedenken einzubringen. Ein übliches Verfahren, wenn irgendwo in Deutschland ein Großprojekt geplant wird. Doch die Corona-Pandemie hat dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt soll zudem für ein Jahr zumindest die Bürgerbeteiligung bei Genehmigungsverfahren ins Internet verlagert werden. So haben Bundestag und Bundesrat es erst kürzlich per Gesetz beschlossen. Für Tesla-Kritiker Steffen Schorcht ein Riesenproblem.
Man hat keine Interaktion zwischen den Einwendern untereinander. Also ich weiß nicht, was andere Einwender geschrieben haben, was da für Erwiderungen kommen, und davon lebt das Verfahren.
Das sogenannte Planungssicherstellungsgesetz würde letztlich das Vertrauen in eingeübte demokratische Prozesse trüben, wie Schorcht meint, kein Mann der lauten Töne. Das Gesetz sei höchst problematisch, sagt auch Axel Kruschkart, der Geschäftsführer des BUND in Brandenburg. Er sieht sogar die Gefahr, dass Großprojekte wegen unzureichender Bürgerbeteiligung künftig keinen Bestand haben könnten, also juristisch anfechtbar sein.
Also denkbar ist doch Folgendes. Ja? Jetzt kommt jemand und sagt, ja, ich konnte ja gar nicht online teilnehmen, ja, weil Internet hat nicht funktioniert. Deswegen klage ich jetzt. So, jetzt muss dann das Gericht im Instanzenweg, also Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht, Bundesverwaltungsgericht, EuGH eventuell, klären, ob diese Online-Beteiligung rechtskonform war.
Hätte Kruschkart recht, würden Genehmigungsverfahren sich natürlich nicht verkürzen, sondern in die Länge ziehen. Für Tesla in Grünheide könnte sich der für 2021 angesetzte Produktionsstart bei einem derartigen Online-Verfahren nicht nur um ein paar Monate, sondern letztlich um Jahre verschieben, ergänzt der Verwaltungsexperte vom BUND. So klang es noch im Februar. Fast im Wochenrhythmus haben Tesla-Kritiker zu Kundgebungen aufgerufen. Die zentrale Frage und Sorge, der hohe Wasserbedarf, den der US-Autobauer für sein Werk in Grünheide angemeldet hat. In den aktuellen Projektunterlagen ist von einem stündlichen Spitzenverbrauch von 373.000 Litern Wasser die Rede. Das entspräche ungefähr dem Bedarf einer 70.000 Einwohner großen Stadt. Damit würde die Tesla-Autofabrik jährlich so viel Trinkwasser benötigen wie eine Stadt in der Größenordnung von Weimar oder Frankfurt-Oder. Inzwischen sei jedoch ein geänderter Genehmigungsantrag eingereicht worden. Mit einem verringerten Wasserverbrauch, heißt es beim Brandenburger Umweltministerium. Doch konkrete Angaben gibt es dazu keine. Bis auf einzelne Twitter-Meldungen des Tesla-Boss Elon Musk erfahre die Öffentlichkeit nichts Konkretes, klagt Umweltaktivist Steffen Schorcht.
Ist der falsche Standort. Er hat einen Profit und wir den Dreck.
Wie hoch letztendlich der Wasserbedarf sei, dazu wollte das kalifornische Unternehmen auf Nachfrage des Deutschlandfunks keine Zahlen nennen. Zudem ein Gespräch in Interviewform aufgrund der Unternehmensrichtlinien bei Tesla grundsätzlich nicht möglich sei, schreibt ein in Zürich ansässiger Unternehmenssprecher. Den Eindruck der Anwohner, dass mit den vorzeitigen Baugenehmigungen ein Status quo, ja quasi ein Schwarzbau, geschaffen werde, dieses Gefühl könne man durchaus nachvollziehen, heißt es hinter vorgehaltener Hand in der Potsdamer Staatskanzlei.
Es ist ein ganz normaler Vorgang, dass ein Vorhabenträger es für sinnvoll erachtet, angesichts längerer dauernder Genehmigungsverfahren, dass man sozusagen vorzeitig Maßnahmen zulässt. Es ist ausdrücklich keine Genehmigung,
sagte Axel Steffen, der zuständige Abteilungsleiter im Umweltministerium, Anfang Mai im Potsdamer Wirtschaftsausschuss. Nachdem es Mitte März mit der öffentlichen Erörterung der Einwände wegen des Autowerks nicht geklappt hat, sollen nun Anfang September die Kritiker zu Wort kommen. Das solle ganz klassisch geschehen, nicht online, wie es die Gesetzeslage nun erlauben würde. Aber so ganz glauben die Anwohner nicht daran. Tesla-Kritiker Steffen Schorcht befürchtet, dass letztlich die rot-schwarz-grüne Landesregierung zusammen mit Elon Musk ein Großprojekt durchdrücken wolle. Die Corona-Pandemie und das neu geschaffene Planungssicherstellungsgesetz, sagt Schorcht mit ernster Miene, das könne sich am Ende für das US-Unternehmen Tesla noch als Glücksfall erweisen.
Es ist sicherlich ein Vorteil in dem Fall jetzt für die Landesbehörde bzw. die Landesregierung, die hier endlich das Verfahren dann durchziehen will und die Kritiker möglichst klein halten möchte. Also das ist unsere Befürchtung.
Christoph Richter über den Bau der Tesla Gigafactory in Grünheide mit einer Bürgerbeteiligung, die ins Internet verlagert wurde. Seit Oktober vergangenen Jahres muss sich Bruno D. vor dem Hamburger Landgericht verantworten wegen Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen. Als 17-Jähriger war er 1944 Wachmann im KZ Stutthof bei Danzig. Bruno D. würde heute nicht mit 93 Jahren auf der Anklagebank sitzen, hätte es nicht vor über 10 Jahren den Prozess gegen den ehemaligen KZ-Wachmann John Demjanjuk in München gegeben. Damals hatte ein Jurist erwirkt, dass der Tatbestand, Beihilfe zum Mord, auch auf Wachleute in Vernichtungslagern der Nazis ausgeweitet wird. Und durch diesen Prozess gegen Demjanjuk begannen auch nochmal neue Ermittlungen nach ehemaligen Wachleuten und anderen Mitarbeitern in den unteren Rängen, die heute noch leben. So waren dann die Ermittler im Museum Stutthof auf einen Bekleidungsnachweis von Bruno D. gestoßen. Dessen Prozess tritt nun so langsam in die Schlussphase ein. Gutachter kommen noch zu Wort, die seinen geistigen Zustand beurteilen. Aber auch die Frage, was für ein Mensch war Bruno D. denn damals vor über 70 Jahren? Nicht nur Journalisten beobachten diesen Prozess, sondern auch Menschen, die Zeit, Lebenskraft und Arbeit in die Aufarbeitung des Nationalsozialismus gesteckt haben. Axel Schröder hat eine von ihnen getroffen.
Doris Schneider lässt nicht locker. Immer wenn vor dem Hamburger Landgericht gegen den 93-jährigen Bruno D. verhandelt wird, steht sie zusammen mit ihren Mitstreitern gegenüber vom prächtigen Portal des Gerichts. Bei jedem Wetter seit Oktober letzten Jahres.
Wir finden, dass dieser Prozess so überfällig war. Es muss sein, dass die Justiz und unsere Gesellschaft sich dazu bekennt, dass es ein Unrecht war.
Die ältere Dame verfolgt den Prozess für das Auschwitz-Komitee und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Allerdings nur von draußen. Denn das Verfahren gegen den 93-jährigen einstigen KZ-Wachmann Bruno D., es geht um Beihilfe zum Mord in über 5300 Fällen, wird vor der Jugendkammer des Gerichts verhandelt. D. war zum Tatzeitpunkt erst 17, 18 Jahre alt und nur ausnahmsweise dürfen vorher registrierte Wissenschaftler, Angehörige und Journalisten den Prozess auch vom Zuschauerraum aus verfolgen. Seit der Corona-Krise ist auch das nicht mehr möglich. Jetzt sind nur noch Journalisten zugelassen und müssen, der Angeklagte gehört zur Risikogruppe, von einem separaten Saal aus mit der Tonübertragung Vorlieb nehmen. Und Doris Schneider vom Auschwitz-Komitee ist deshalb auf die Berichte von Anwältinnen und Anwälten angewiesen, wenn sie wissen will, was gerade verhandelt wird.
Es ist ja heute sehr spannend, wie die Psychiater das alles einschätzen, sowohl der Jugendpsychiater als auch der Gerontologe. Das ist alles total spannend.
Und zwar vor allem deshalb, weil zwei zentrale Fragen geklärt werden müssen, so Gerichtssprecher Kai Wanzen. Zum einen, wie verlässlich sind die Aussagen des 93-jährigen Angeklagten zu seinen Taten, die immerhin über 70 Jahre zurückliegen?
Wir haben die Situation, dass der Angeklagte viele Dinge, viele Einzelheiten erinnert, viele Einzelheiten aber auch nicht und gerade solche, die von Augenzeugen anders geschildert wurden. Und für die Frage, liegt ein Geständnis vor oder nur ein Teilgeständnis, muss die Kammer versuchen aufzuklären, ob diese Erinnerungslücken authentisch sind oder nicht.
Dazu wurde Bruno D. von einem Gerontopsychologen befragt. Der hat Anfang der Woche erklärt, dass der Angeklagte keine altersbedingten Erinnerungsschwächen hat. Allerdings hat der Gutachter auch auf Verdrängungsmechanismen der menschlichen Psyche hingewiesen. Kurz gesagt, an besonders traumatische, besonders schuldbehaftete und besonders lang zurückliegende Erlebnisse kommt ein Mensch nur besonders schwer heran. Noch komplizierter, sagt Gerichtssprecher Wanzen, ist die zweite Frage, die ein Gutachter für das Gericht klären soll. Was für ein Mensch war Bruno D. als 17-Jähriger?
Ja, es ist wie immer im Strafverfahren, dass man mit dem Vorlieb nehmen muss, was man vorfindet. Und deswegen muss sowohl der Gutachter als auch das Gericht eben natürlich der Situation Rechnung tragen, dass die Geschehnisse 70 Jahre zurückliegen und die Begutachtungssituation natürlich bei einem 93-Jährigen völlig anders ist als bei einem Tatverdächtigen, der kurz nach der mutmaßlichen Tat vor Gericht steht.
Die Aussage des Jugendpsychiaters steht noch aus. Anfang der Woche präsentierte Stefan Waterkamp, der Anwalt des 93-Jährigen, aber schon mal ein Psychogramm des jungen Bruno D. Der sei nun mal in einer durchmilitarisierten Gesellschaft aufgewachsen und zum Gehorsam erzogen worden.
Die Gesellschaft im Nationalsozialismus, gerade in der Zeit 1944, war von Gewalt durchzogen. Das war gesellschaftliche Realität. Also diese ganze Perversion, die wir heute sehen, war damals das Leben der Menschen.
Nicht aus freien Stücken sei Bruno D. SS-Wachmann im KZ Stutthof geworden, sagt Anwalt Waterkamp, sondern weil es ihm, dem Wehrmachtssoldaten, befohlen wurde. Werte wie Kameradschaft und der Gruppendruck hätten sein Handeln bestimmt. Christine Siegroth, sie vertritt zwei Nebenkläger im Prozess, hält dagegen wenig davon, Bruno D. als ein Opfer der Umstände anzusehen. Niemand sei gezwungen gewesen, als KZ-Wachmann zu arbeiten, so Christine Siegroth.
Es ist für das gesamte Wachpersonal in allen KZs erwiesen, dass es jederzeit die Möglichkeit gab, sanktionsfrei und aber auch degradierungsfrei entweder in ein anderes KZ zu wechseln, das ohnehin, oder aber vor allem an die Front zu wechseln oder aber auch an alte Wehrmachtseinheit hin zurückzuwechseln. Davon haben auch sehr viele SS-Angehörige Gebrauch gemacht, auch gerade in den Lagern.
Das Auschwitz-Komitee und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes werden bis zum letzten Prozesstag, aller Voraussicht nach bis Ende Juli, vor dem Landgericht ihre Mahnwache halten. Dabei sein wird auch Doris Schneider. Dass sich das Verfahren schon so lange hinzieht, dass wegen Bruno D.'s hohem Alter immer nur 2 Stunden verhandelt wird, dass Gutachten angehört werden, die zum Teil nur bedingte Aussagekraft haben, all das sei ganz richtig so, sagt die ältere Dame.
Das ist angemessen. Wissen Sie, es geht darum, diesem Mann zu zeigen, wir sind heute fair. Wir nehmen uns Zeit, wir betreiben einen wahnsinnigen Aufwand, wir holen noch ein Gutachten, wir lassen zu, dass das alles sich unheimlich in die Länge zieht. Wir machen keine kurzen Prozesse, wir sind anders, wir wollen nicht so sein, wie es damals war. Nach 3 Generationen sich mit einer Sache zu beschäftigen, ist immer viel zu schwer, aber man muss sich ihr trotzdem stellen.
Axel Schröder über den sogenannten Stutthof-Prozess in Hamburg. Es regnet so wenig in diesen Tagen. Der Mai war staubtrocken. Und normalerweise wäre das ein wichtiges Thema für die Grünen und ihren Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Am 13. September finden Kommunalwahlen statt. Aber der fehlende Regen besorgt derzeit längst nicht alle Menschen. Das warme Wetter führt dazu, dass so viele sich getrost draußen treffen können, weil dort die Gefahr einer Corona-Ansteckung um ein Vielfaches kleiner ist als in geschlossenen Räumen. So treibt die Sonne die Menschen auch in die Außengastronomie der Wirte, die damit ihre Existenzängste beruhigen können. Unter wolkenlosem Himmel können Sporttrainer auf Wiesen ihr Geld verdienen, statt im Studio, wo es viele Hygieneregeln gibt. Das Thema Klima hat sich gewandelt und geändert in der Gesellschaft. Der Klimawandel macht trotzdem weiter. Das Waldsterben geht weiter. Und doch können die Grünen damit anscheinend nicht punkten. Ihre Umfragewerte, die vor der Corona-Pandemie so vielversprechend waren, sinken grob geschätzt um bis zu 10 Prozentpunkte. Und jetzt also steht Wahlkampf an in den Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Moritz Küpper mit einem Stimmungsbild aus der Grünen Partei.
Es ist wie momentan allerorts. Hinter einer großen Plexiglasscheibe nehmen 2 Frauen mit Masken die Anmeldung zur Grünen Kreismitgliederversammlung in Köln entgegen. Nach und nach, immer im Abstand von einigen Metern, tröpfeln an diesem Samstag die Teilnehmenden ein, betreten das Theater am Tanzbrunnen, direkt am Rhein gelegen. Es gilt, die Liste für die anstehende Kommunalwahl im September dieses Jahres aufzustellen. Die Demokratie, sie funktioniert, auch in Zeiten von Corona.
Ja, es funktioniert mit ein bisschen Anstrengung und vor allem halt Disziplin der Leute,
sagt Jonathan Sieger, Geschäftsführer der Grünen in Köln.
Ein Teil des Schutzkonzeptes war, auch frühzeitig Leute zu informieren, immer wieder auch darauf einzugehen, zu sagen, okay, bitte lest euch das durch, bitte achtet eben auf die Maskenpflicht.
Entscheidend ist aber auch der Raum. Während die Konkurrenz der CDU in Willig beispielsweise in ein Fußballstadion ausweicht, die Dortmunder SPD ihre Wahlversammlung in einem Autokino abhält, haben die Grünen in Köln ein Theater gemietet.
Wir hatten einfach noch nicht die Größe einfach von Veranstaltungssaal. Normalerweise sind wir so ein Bürgersaal und jetzt ist es halt einfach mal ein großes Theater, wo ansonsten irgendwie mehrere tausend Leute Platz finden würden. Und das war eine große Herausforderung, auch logistisch, klar.
Und für die Parteikasse. Statt eines 2- oder 3-stelligen Betrages für eine Schulaula kostet die Location nun 5-stellig. Und auch inhaltlich politisch könnte die Corona-Krise für die Grünen teuer werden.
2019 war ja das große Klimajahr mit den Klimastreiks, Fridays for Future, Greta Thunberg.
Sagt Arndt Klocke, der Grünen-Fraktionschef im nordrhein-westfälischen Landtag, ist ebenfalls zur Kölner Kreismitgliederversammlung gekommen, steht nun ohne Mundschutz da im Freien, vor dem Theater am Tanzbrunnen und redet über das Klima.
Wir haben jetzt im Mai gemerkt, der trockenste Monat, Mai, seitdem es die Wetteraufzeichnungen gibt. Also der Klimawandel ist im vollen Gange. Das Thema hat sich da nicht zum Besseren verändert.
2020 sollte eigentlich ein grünes Jahr in NRW werden. Nachdem die Partei bei der Landtagswahl 2017 in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland nur 6,4% geholt und aus der Regierung geflogen war, folgte in den Oppositionsjahren auf Landesebene ein Aufstieg in den Umfragen. Die Grünen holten in NRW die CDU bis auf wenige Prozentpunkte ein. Bei der Europawahl 2019 wurde sie schließlich in 8 Großstädten in NRW stärkste Kraft. Im ländlichen Raum lagen sie nahezu flächendeckend vor der SPD. Sollten sie diese Ergebnisse im September bestätigen, könnten die Grünen in Städten wie Düsseldorf, Köln, Bielefeld oder Dortmund künftig den Oberbürgermeister stellen. Doch dann kam die Pandemie, das weiß auch Glocke.
Natürlich hat Corona die politische Gemengelage deutlich verändert. Wir müssen uns intensiver mit dem Thema Konjunkturprogramme beschäftigen. Wie schaffen wir es, dass die Industrie am Laufen bleibt? Und trotzdem muss das eben unter dem Aspekt von Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit geschehen. Also Corona hat ein neues Licht auf Debatten geworfen, aber verändert nicht die grundsätzliche Fragestellung.
Dennoch, nur vor ein paar Monaten sah die Situation noch ganz anders aus. Das Bezirksrathaus in Bonn-Bad Godesberg Ende Januar. Kür der grünen Oberbürgermeisterkandidatin Katja Dörner.
Und in den letzten Jahren ist ja auch eine sehr gute Saat durch die Grünen in dieser Stadt gelegt worden.
Bonn rief beispielsweise, wie auch andere Städte in NRW, den Klimanotstand aus. Praktisch hatte das bislang wenige Konsequenzen. Doch das Grundrauschen für die Kommunalwahl schien gesetzt, bis eben Corona kam. Davon ist hier Ende Januar logischerweise überhaupt nicht die Rede. Stattdessen von guten grünen Aussichten.
Und natürlich bei unserem Sturm aufs Rathaus auf die Frauen setzen. Das sind wir Grünen in dieser Stadt. Dafür stehen wir.
Ruft Dörner ihren Parteifreundinnen und Parteifreunden entgegen. Dörner ist ein prominentes Beispiel. Die Bundestagsabgeordnete will Berlin verlassen, sich wieder vor Ort engagieren und die Chancen stehen oder standen angesichts des grünen Erdrutschsieges bei der Europawahl im vergangenen Jahr nicht schlecht. Fast 32% bekamen die Grünen damals in Bonn. Die CDU, die den Oberbürgermeister stellt, kam bei 23% ins Ziel. Waren es auch diese verlockenden Aussichten, die Dörner dazu bewegten, anzutreten?
Also bei mir war das tatsächlich eher das Gefühl, ich möchte da in Bonn jetzt mehr bewegen, als die Frage, das ist jetzt ein sicheres Ding. Ja, ein sicheres Ding gibt es sowieso nie, aber es ist natürlich klar, so einen Wahlkampf mit so einem Rückenwind, wie wir den jetzt durch die Ergebnisse der Europawahl auch hier in Bonn hatten, der macht natürlich noch mehr Spaß.
Nun könnte die Pandemie das Blatt gewendet haben, denn der ohnehin starke Amtsinhaberbonus bei Kommunalwahlen könnte nun erst recht durchschlagen. Das wissen auch die Grünen.
Wir sind sicher, die Zukunft, um die es gehen wird, die Zukunft, bei der wir uns alle fragen, wie sie aussehen soll, die wir gestalten wollen, die wird eben nicht nur in Brüssel, in Berlin, in den Hauptstädten unserer Welt verhandelt. Diese Zukunft entscheidet sich in Duisburg, in Düsseldorf, in Solingen und überall in Nordrhein-Westfalen.
Kampagnenpräsentation der Partei vor 3 Wochen durch ihren Landesvorsitzenden Felix Banaschak in Düsseldorf.
Und wie das auf Plakaten aussehen kann, sehen Sie jetzt.
28 Motive stellt die Partei vor und normalerweise, Stichwort Klimanotstand, wäre wohl klar gewesen, was nun kommt. So aber.
Wir starten mit einem Thema, was gerade natürlich vor Ort viele Menschen umtreibt. Grün ist lokal nicht egal,
sagt der Moderator und bereitet so dem zweiten Teil des grünen Spitzenduos in NRW, Mona Neubauer, die Bühne.
Wir Grüne sind die Partei der Vielfalt und wir versuchen mit dem Plakat klarzumachen, das, was so viele Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens jetzt beantwortet haben, mit dem Spruch Support your local business, jetzt im Kommunalwahlkampf auch zur Abstimmung zu stehen.
Die Grünen haben reagiert, in der Landesparteizentrale, aber auch in Köln, der größten Stadt NRWs. Auch hier will die Partei, wie bei der Europawahl, stärkste Kraft werden.
Ich bin mir sehr sicher, dass zentrale Themen von uns, wie der Kampf gegen den Klimawandel, gegen den Rechtsextremismus, aber auch Gleichstellung, Gleichberechtigung, die sind ja nicht weg. Die bleiben da und die kommen mittlerweile auch mit einer großen Wucht wieder zurück. Es gab jetzt gerade aktuelle Umfragen, dass das Thema Kampf gegen die Klimakrise wieder auf Platz 2 ist in der Bedeutung in Deutschland.
Sagt Frank Jablonski, Vorsitzender der Kölner Grünen. Zwar werde es ein paar aktuelle Aktualisierungen geben, beispielsweise im Umgang mit sozial Schwächeren wie Hartz-IV-Empfängern, die vor allem unter der Krise leiden?
Also wir werden sicherlich kleinere Updates zu unserem Kommunalwahlprogramm vornehmen. Es gibt ganze Teilbereiche, wo wir keinen Änderungsbedarf sehen, beispielsweise beim Thema Stadtentwicklung, da hat sich jetzt durch Corona nichts geändert.
Grundsätzlich aber sieht Jablonski in der Corona-Krise und deren Folgen vielmehr eine Chance, auch und gerade für die Grünen.
Wir haben gemerkt in den letzten Monaten, was innerhalb von wenigen Tagen, von wenigen Stunden möglich ist in diesem Land. Und das ist das, was mich wirklich entsetzt hat in den letzten Monaten, dass alles das, wo es hieß, es geht nicht, es ist kein Geld da, es sind keine Möglichkeiten da, doch auf einmal ganz schnell möglich ist.
Und da würden auch die klassischen grünen Ideen ansetzen. Doch bis zur Wahl am 13. September sind es ja noch ziemlich genau 3 Monate, viel Zeit, in denen sich auch die Themenkonjunktur wieder drehen könnte.
Moritz Küpper über die Grünen vor den Kommunalwahlen in NRW im September. Der Jahresbericht, den der Verfassungsschutz gerade herausgebracht hat, ist alarmierend. Die Zahl der Rechtsextremen hat sich deutlich erhöht. 32.000 Menschen wurden 2019 der rechten Szene zugeordnet. Das sind 8.000 mehr als im Jahr zuvor. 13.000 von ihnen seien gewaltbereit, zeigt der Bericht auf. Und darin steht auch, dass Rechtsextremismus nicht nur die Welt des Internets nutzt, um sich zu verbreiten. Er wird auch in der Alltagswelt immer sichtbarer, mit zum Teil furchtbaren Taten wie dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor einem Jahr. Rechtsextremismus gehört auch in Berlin zum Alltag, im Stadtteil Neukölln. Dort werden Bewohner mit Brandanschlägen und anderen Angriffen terrorisiert. Da werden Morddrohungen an Hauswände gepinselt. Was also tun? Wegwischen allein hilft nicht. Viele Menschen in Neukölln sind verunsichert. Timo Stuckenberg hat sich das Leben dort angesehen.
Berlin-Mitte am 2. Juni. Es ist der Jahrestag der Ermordung von Walter Lübcke. Rund 100 Menschen stehen bei einer Kundgebung auf dem Bürgersteig gegenüber der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Es sprechen Bundestagsabgeordnete der Linken und einige Aktivisten, darunter Ferhat Kocak.
Liebe Antifaschistinnen, herzlich willkommen zur Kundgebung der Kampagne »Den rechten Terror stoppen«.
Kocak steht, ganz in Schwarz gekleidet, mit dem Mikrofon in der Hand vor einem Lautsprecher. Von der Bedrohung durch Rechtsextremismus, über die dann gut eine Stunde lang gesprochen wird, ist auch er betroffen.
Und eigentlich sind wir jetzt am Ende unserer Kundgebung, aber ich hatte dir eine Sache noch versprochen, dass ich noch einen Satz sage zu der SMS, die ich von Nazis immer wieder erhalte. Also immer wieder ist gut, die haben erst vor einer Woche meine Handynummer irgendwie herausgefunden und schicken mir seitdem ein paar SMS. Die letzte, die ankam, lese ich mal vor.
Ups. Wer die Nachricht versendet hat, ist unklar. Die Selbstbezeichnung Kampfgruppe Dirlewanger, der Name eines Oberführers der Waffen-SS und Kriegsverbrechers, verweist aber auf einen rechtsextremen Hintergrund. Für Kocak sind diese SMS nur die letzten Angriffe in einer langen Reihe. Und er ist nicht der Einzige in Berlin-Neukölln, der unter rechtsextremen Angriffen und Drohungen zu leiden hat. Neukölln habe in den vergangenen 11 Jahren 2 rechtsextreme Anschlagsserien erlebt, sagt Matthias Müller von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Allein seit Beginn der letzten Serie im Jahr 2016 zählt die mobile Beratung 55 Angriffe in Neukölln.
Dazu gehörten Drohungen, die gezielt an Häuserwände und in Treppenhäusern gesprüht wurden, aber auch Morddrohungen, Scheiben wurden eingeworfen mit Steinen oder mit Gläsern, mit bitumenartigen Flüssigkeiten. Autos wurden in Brand gesteckt und dabei haben die Täter den Tod von Menschen in Kauf genommen.
Die aktuelle Serie habe bislang nicht aufgehört, sagt Müller. Ob die Droh-SMS gegen Kotschak dazugerechnet werden könnten, sei aber unsicher. Für Kotschak begann die zweite Anschlagsserie an der Wutzki-Allee. Sie liegt in der Gropiusstadt, die vor allem für ihre monumentalen Hochhäuser bekannt ist, im Neuköllner Süden. Neukölln ist in den angesagten urbanen Norden und den viel größeren, vorstädtischeren Süden geteilt. Von der Wutzki-Allee aus ist man schneller in Brandenburg als in Kreuzberg.
Lasst am besten dahin, genau. Genau, der Bevölkerungsanteil ist hier, wenn man sich den Süden Neuköllns anschaut, am diversesten. Aber hier hat beispielsweise auch die AfD sehr hohe Stimmanteile. Und insbesondere hier war mein Wahlkreis. Und
2016 hat Kotschak im Wahlkampf um das Berliner Abgeordnetenhaus in der Gropiusstadt für die Linke kandidiert. Die Debatte um die Migrationsbewegung war in vollem Gange. Die Linke habe hier nie eine Chance gehabt, sagt Kotschak. Aber er wollte Gesicht zeigen für ein buntes, offenes Neukölln.
Und hier vor allem Wutzki-Allee hat man sehr stark gemerkt, dass hier sozusagen gewisse Nazi-Hochburg ist. Also hier bei Kundgebungen hier haben die aus diesem Hochhaus runtergeschrien, verpisst euch ihr scheiß Ausländer und. Also
gewählt worden ist er nicht, aber er wollte sich mit anderen vernetzen. Unter anderem in einem Café an der U-Bahn-Haltestelle Britz Süd, rund 10 Autominuten von der Wutzki-Allee entfernt.
Das ist der Laden, genau. Ist mittlerweile ein Sushi-Land. Das war dann 2017 und ja, da wurde ich direkt beobachtet, ausgespäht. Man hat mich verfolgt an dem Tag bis nach Hause und herausgefunden, wo ich wohne. Da gibt es auch Telefonmitschnitte.
Kotschak habe an dem Tag nichts davon bemerkt, sagt er. Doch der Verfassungsschutz hatte die Tatverdächtigen abgehört und die Mitschnitte an die Polizei weitergegeben. Gewarnt wurde Kotschak jedoch nicht. Im darauffolgenden Februar zündete jemand nachts sein Auto an.
Das Feuer ging über auf das Haus und nur durch Glück bin ich morgens um 3 Uhr aufgewacht und konnte meine Eltern und meine Familie aufwecken und wir konnten raus, bevor wir mit im Haus sozusagen verbrannten. Als die Feuerwehr dann kam, haben die mir gesagt, 5 Minuten später und wir werden im Haus mit verbrannt.
Es ist eine von insgesamt 23 ungeklärten Brandstiftungen, die eine Ermittlungsgruppe der Polizei der rechtsextremen Anschlagsserie zurechnet. Bislang gibt es 3 Tatverdächtige. Sie stammen aus dem Umfeld von NPD und AfD.
Guten Morgen. Da kommt eine Mitstreiterin vom Basta.
Hasta la Basta.
Donnerstagmorgen, kurz nach 8 Uhr. Christiane Schott steht mit 2 Schildern, eins vorne, eins hinten, um den Körper gehängt, vor dem Sitz des Berliner Landeskriminalamts. Sie und ihre Mitstreiterinnen von der Bürgerinitiative Basta fordern seit mehr als einem Jahr jeden Donnerstagmorgen vor dem Haupteingang des Landeskriminalamts Aufklärung.
Also auf einem Schild steht Guten Morgen LK, aufwachen, rechtes Auge öffnen. Und bei mir steht Aufklärung rechtsextremer Straftaten. Wann bekommen wir sie?
Christiane Schott wohnt mit ihrer Familie in der Neuköllner Hufeisensiedlung, nur ein paar Minuten von der U-Bahn-Station Britz Süd entfernt. Seit sie sich 2011 gegen NPD-Werbung in ihrem Briefkasten wehrte, wird auch sie immer wieder angegriffen. Doch trotz zahlreicher Hinweise seien bislang alle Ermittlungsverfahren eingestellt worden.
Und das ist wirklich, das ist nicht nur frustrierend, das ist total enttäuschend. Und deshalb ist eigentlich das Vertrauen ins LKA hier in Berlin doch ziemlich erschüttert, muss man so sagen. Und deshalb stehen wir hier.
Timo Stuckenberg über die rechte Bedrohung in Neukölln. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ihnen Ulrike Winkelmann zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuern. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.